Im Podcast Gesund gefragt steht heute die Lebergesundheit im Fokus. Denn bei ganz vielen Menschen steht die Leber eben unter Stress, ohne dass sie davon etwas merken. Das ist das Interessante. Dabei ist sie ein sehr, sehr wichtiges Organ und leidet still, sagen Experten. Jeder vierte Deutsche leidet inzwischen unter einer Fettleber, Tendenz steigend. Und da würde ich mal sagen, Alex, das klingt ja schon nach einer alarmierenden Zahl.
Ja, Thorsten, absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich die Prognosen mal anschaut. Denn bis zum Jahr 2040 wird in Europa prognostiziert, dass circa 60% unter einer Fettleber leiden. Und das sind, glaube ich, wirklich alarmierende Zahlen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns das Thema heute mal ganz genau anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch für eure Leber interessiert, hoffen wir mal. Denn Alex hat es gerade schon erwähnt, also die Prognose sieht sehr, sehr duster aus. In den kommenden Jahrzehnten werden immer mehr Menschen in Europa unter dieser sogenannten Fettleber leiden. Aber wir müssen natürlich erstmal so ein bisschen definieren, Alex. Wie kommt es denn überhaupt zu einer Verfettung der Leber?
Ja, also erstmal ist es eine Art von Gleichgewicht. Natürlich zwischen Fettaufnahme, Fettspeicherung und auch Fettabbau. Bedeutet, wenn das Ganze in den Leberzellen gestört ist, kann es zu einer Einlagerung kommen von diesen Fettzellen, also von den Triglyceriden, in diesen Hepatozyten. Das heißt, das sind die Leberzellen. Und wenn das Ganze passiert, durch natürlich viele verschiedene Faktoren, haben wir ein Problem. Das heißt, es kann zum einen eine ungünstige Ernährung sein, beziehungsweise generell ein Übergewicht, was vielleicht schon vorhanden ist. Das kann eine Insulinresistenz sein oder ein Diabetes Typ 2, das kann auch zum Beispiel durch einen erhöhten Alkoholkonsum sein. Den möchte ich aber heute ehrlich gesagt im Podcast so ein bisschen ausklammern, weil das ist eine alkoholische Fettleber, was in so eine Leberzirrhose endet. Das hat ja nicht unbedingt was mit klassischer Ernährung zu tun, deshalb die so ein bisschen außen vor vielleicht. Und natürlich auch solche Sachen wie Medikamente, ein bisschen genetische Prädisposition. Also es gibt schon eine Menge Einflussfaktoren, die dazu führen können, dass am Ende die Leber leider unter unserem Lebensstil leidet.
Jetzt war ich natürlich wieder sehr fleißig in meiner Recherche, wie ich das als Journalist auch sein muss, Alex. Und in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich unter anderem gelesen, dass die Leber ja von vielen Seiten störanfällig ist. Also angefangen beim Darm. Also wenn wir zum Beispiel viel fettiges Essen in uns reinschaufeln, kann die Darmwand porös werden. Bakterien oder Bestandteile aus dem Darm können ins Blut gelangen und schließlich in die Leber. Was heißt das denn für Funktionen oder auch weitreichendere Folgen?
Ja, das, was dabei wichtig ist zu verstehen. Die Darmwand porös, man spricht von so einem Leaky Gut. Ich nenne es nicht so unbedingt gerne Leaky Gut, weil das ist für viele schon so ein Modebegriff geworden. Ich sage mal, ein etwas durchlässigerer Darm. Es kann nämlich vorkommen, dass generell ja die Leber erstmal über die Pfortader direkt mit dem Darm verbunden ist. Das heißt, alles, was wir essen und im Darm aufnehmen, passiert zunächst die Leber wie so eine Art Security-Check, bevor es in unseren Blutkreislauf kommt. Deshalb ist die Leber halt auch so störanfällig, wenn der Darm irgendwie Probleme macht. Und wenn ich so einen durchlässigen Darm habe, kann natürlich durch eine ungesunde Ernährung, durch zu viel Fett, Zucker, Alkohol, hochverarbeitete Lebensmittel die Darmbarriere geschwächt werden und dadurch können Bestandteile von Bakterien aus dem Darm ins Blut freigesetzt werden. Und wenn das natürlich passiert, habe ich ganz viele Entzündungsprozesse, die entstehen können in der Leber und die können halt langfristig dafür sorgen, meine Leber sehr stark zu schädigen. Und das ist natürlich dann schwierig und umgekehrt hast du leider auch dasselbe Phänomen. Das heißt, wenn du als Mensch erstmal eine Fettleber hast, sorgt das dafür, dass leider auch wiederum deine Darmflora gestört wird. Also das ist wirklich so ein Teufelskreis. Da muss man wirklich drauf achten, wenn man eine sehr schlechte Ernährung hat und sein Darmmikrobiom erstmal runtergerockt hat. Das ist nicht wirklich gut für die langfristige Lebergesundheit.
Das heißt, einerseits lagern sich giftige Stoffe ab, die die Leberfunktion stören können. Auf der anderen Seite ist ja auch eine erhöhte Kalorienaufnahme unter Umständen gefährlich, denn dadurch wandelt sich ja Energie in Fett um und Thema Fastfood nochmal aufgegriffen. Das kann natürlich diesen Prozess auch beschleunigen. Was genau bedeutet das denn für die Leberfunktion, also gezielt diese überhöhte Kalorienzufuhr?
Ja, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen, um diesen Gesamtzusammenhang zu checken. Das heißt, generell denkt man ja eigentlich erstmal, ja, ich habe jetzt zu viel gegessen, dann lagert sich jetzt irgendwo im Körper Fett ab. Und viele Leute denken, das ist jetzt das Fett, was ich so greifen kann. Ne? Das, was man so am Bauch hat oder am Oberschenkel oder am Po, wo auch immer man das nun gerade so hat. Aber es gibt ja auch Fett um die Organe drumherum. Und das ist halt ja das entscheidende Problem bei diesem Thema Leberverfettung. Denn die Leber ist unser zentrales Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan. Also die filtert Giftstoffe, die baut Nährstoffe um, die speichert Energie, die produziert ganz wichtige Eiweiße. Und wenn ich die halt überbelaste durch entweder Toxine, durch Gifte oder halt durch die Überernährung, die du gerade mal angesprochen hast, Thorsten, passiert halt ein riesengroßes Problem. Denn sobald du überschüssige Energie deinem Körper zugeführt hast, hauptsächlich aus Zucker, aus Fett, wird das in der Leber in Triglyceride, also in so kleine Fettzellen, umgebaut. Und die lagern sich dann in den Leberzellen ab und dadurch entsteht dann eine Fettleber. Und dadurch hast du leider ein riesengroßes Problem, weil du hast dann zum einen zu viel Fettablagerung an deiner Leber, die das Ganze belastet. Und dann kommen vielleicht noch die Giftstoffe dazu durch einen Entzündungsreiz. Und dann hast du natürlich das riesengroße Problem, dass du eine entzündete Fettleber hast, also eine Leber, die nicht mehr gut arbeitet, plus einen Entzündungsprozess da drin. Und das sorgt dann leider dann langfristig dafür, dass unsere Leber sehr stark geschwächt wird.
Ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch so ein bisschen die Wirkung von süßen Getränken, also diese sogenannten Softdrinks. Ob das nun der Eistee ist im Sommer, der natürlich schön kühl und erfrischend ist, aber die ja zum Teil auch extremst übersüßt sind. Und auch da gibt es ja einen Trend. Also ich glaube, da sind wir dicht hinter den USA, was den Konsum von diesen Softdrinks angeht. Das heißt, die sind dann auch echt mit Vorsicht zu genießen.
Ja, also ich bin ja auch ein riesengroßer Freund der Zuckersteuer. Ich finde auch, die müsste unbedingt in Deutschland mal kommen, um den Leuten das quasi zwanghaft wegzunehmen. Denn Getränke sind wirklich einer der Haupttreiber für Leberverfettung. Das muss man mal wirklich sagen. Weil gerade diese flüssigen Kalorien, Thorsten, du weißt, ich hasse das Ganze. Die sind einmal halt super gefährlich, plus dass die natürlich auch gar keine Sättigung haben. Also ein Softdrink enthält super viel Fructose. Meistens aus so einer Art wie Maissirup, damit das auch einen guten Geschmack hat. Und es gibt ein riesengroßes Problem. Und das muss man sich unbedingt bewusst machen. Denn Fructose, also Fruchtzucker, im Vergleich zur klassischen Glucose, die man sonst so kennt als Zucker, wird ausschließlich oder nahezu ausschließlich über die Leber abgebaut. Anders als bei Glucose. Das heißt, die Leber wandelt überschüssige Fructose direkt in Fett um. Früher hat man immer gedacht, ach, das ist ja super bei den Diabetikern und so, die sollten ganz viel Säfte saufen. Nee, absoluter Quatsch. Und das ist leider das riesengroße Problem, was damit einhergeht. Plus, Thorsten, das kennst du auch, keine Kalorie, ne, ist so leicht getrunken wie gegessen. Heißt, zuckerhaltige Getränke gehen ja super schnell rein in den Magen, lösen kein Sättigungssignal auf und du schaffst es natürlich extrem schnell, durch zu viele Kalorien aus Fructose zuzunehmen. Und ich habe eine richtig spannende, coole Studie gefunden. Also cool ist sie eigentlich nicht, weil sie eigentlich eher schlimm ist. Aber man hat 50 gesunde Erwachsene genommen. Und richtig gemein, das ist jetzt auch ein richtig fieser Versuch gewesen, aber die eine Gruppe von diesen 50 Leuten haben jeden Tag 6 Monate lang 1 Liter Cola getrunken. 6 Monate lang. Mussten die 1 Liter Cola trinken. Die andere Gruppe, die nächsten 50, haben 1 Liter Milch getrunken. Die nächsten haben 1 Liter Wasser getrunken. Also jetzt langweilig, es geht um den Vergleich. Und in der Cola-Gruppe hat sich das Leber- und Organfett um 132% zugenommen im Vergleich zu den anderen Gruppen, bei denen fast nichts passiert ist. Also das hat sich mehr als verdoppelt in 6 Monaten, nur durch diese gesüßten Getränke. Und das ist einfach ein unglaublich hoher Wert.
Das ist wirklich krass. Also ich kenne auch einige Leute im Bekanntenkreis, die täglich Cola trinken und nicht so knapp. Also das werde ich mal weitergeben. Ich meine so grundsätzlich, klar, man darf ja mal sündigen, ist ja auch kein Problem. Es sollte aber eben nicht zum Dauerzustand werden. Also gerade Wasser ist natürlich auch im Sommer die beste Alternative für die Gesundheit und für die Organe. Ich sag mal, wenn die Leber jetzt dauerhaft einem sehr ungesunden Lebenswandel ausgesetzt ist, dann macht's Probleme, das hast du schon erklärt. Aber kann man denn auch so ungefähr sagen, wie lange das dauert oder gibt es so Richtwerte, bis aus diesem ungesunden Lebenswandel eine Fettleber entsteht?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie schnell du deinen Körper bombardierst mit Kalorien, mit verarbeiteten Lebensmitteln und Co. Man hat aber so mehrere Fastfood-Experimente gemacht und da war das Erschreckende, dass Leute das wirklich schon geschafft haben, nach 4 bis 5 Wochen die ersten Anzeichen einer starken Fettleber zu zeigen. Das heißt, wenn man so eine hohe Kalorienüberladung hat und jeden Tag mal so 500 bis 1000 Kalorien über dem Schnitt isst, dann kann man schon nach 4 bis 5 Wochen von der Fettleber sprechen, muss man mal so böse sagen. Bei den meisten ist es aber eher mittelfristig. Also wenn ich regelmäßig viele Softdrinks, Süßigkeiten, sehr fette, verarbeitete Speisen habe, ist es bei den meisten eher so im Rahmen von so einem halben Jahr oder ein Jahr. Und bei den meisten ist halt das riesengroße Problem, wenn ich das dauerhaft habe über Jahre. Weil dann kann sich natürlich auch aus einer Fettleber, einer klassischen Leber, wo man sagt, okay, da kann ich das Ganze noch reversibel gestalten, also auch noch dementsprechend dagegen etwas tun, über Jahre in so eine klassische Leberzirrhose oder ähnliches übergehen. Und das ist natürlich dann der Punkt, wo es schwierig wird, weil da hast du dann leider keinen Einflussfaktor mehr. Da ist dann auch schön, wenn du dich gesund ernährst, aber da kannst du dann bei so einer Erkrankung leider nicht mehr so viel tun. Deshalb ist das leider oft so ein schleichender Prozess, den man nicht wirklich gut merkt, weil selten sagt ja einer, mir tut die Leber weh.
Mhm. Nun sind die Frauen ein wenig im Vorteil, zumindest in einer bestimmten Phase ihres Lebens. Und das hängt mit dem weiblichen Hormon Östrogen zusammen. Das habe ich gelesen, gerade auch in diesem sehr spannenden Artikel gestern, weil Östrogen ja so eine Art schützende Hand über die Leber hält, also ein bisschen auf sie aufpasst. Aber wie genau funktioniert das? Was ist das für ein toller Mechanismus bei den Damen da im Körper?
Ja, die Frauen haben zumindest ein bisschen Glück. Nicht lange, das heißt bis zur Menopause. Also ungefähr so bis zur Hälfte ihres Lebens haben sie Glück, danach nicht mehr. Denn wie das Ganze funktioniert: Östrogen bremst nämlich ein wenig die Fettspeicherung. Das heißt, Östrogen beeinflusst ein wenig den Fettstoffwechsel, fördert ein bisschen verstärkter den Abbau von Fettsäuren. Es lagert sich einfach dadurch ein bisschen weniger Fett in den Leberzellen an. Plus, dass Östrogen auch noch mal sehr gut ist, weil es ein wenig die Insulinsensitivität verbessert. Das heißt, es sorgt halt dafür, dass weniger schnell eine Insulinresistenz entsteht. Das ist halt auch noch mal sehr gut. Und Östrogen hat so eine leicht entzündungshemmende Wirkung. Also es hat so einen leicht, wir nennen es mal, antioxidativen Charakter und vermindert oft so ein bisschen entzündliche Reaktionen, die in der Leber entstehen können. Deshalb ist das eine schöne Sache. Aber liebe Frauen, seid euch dessen jetzt nicht einfach bewusst und sagt, hey, cool, mir kann nichts passieren. Ab dem Moment, wo das Östrogen nicht mehr großartig im Körper vorhanden ist, in der zweiten Lebenshälfte, ja, dann nähert ihr euch leider nahezu genauso den Männern an und dann ist die Gefahr für euch leider genauso hoch.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Wie bei allen Krankheiten, und dazu gehört ja auch die Fettleber, spricht man ja auch von der genetischen Veranlagung. Für viele Menschen, das fällt mir immer so auf, wenn man sich so über gewisse Dinge unterhält, ist es immer, das klingt so ein bisschen wie eine Entschuldigung, so nach dem Motto, hatte Mama auch, hatte Papa auch oder Oma und Opa. Man versucht sich ja manchmal so ein bisschen rauszureden. Aber wie ist das bei einer Fettleber? Ist das tatsächlich auch so, dass man da eher genetisch gesteuert ist oder kann man das auch abbügeln durch eine gute Lebensweise?
Ja, ich sage jetzt was richtig Gemeines. Ja, Mama hat sich auch schlecht ernährt. Und ja, Papa auch. So. Das ist leider einfach so. Denn es gibt keine klassische genetische Fettleber. Damit kommst du nicht auf die Welt. Es gibt so gewisse Varianten. Es gibt ja Leute, die kommen auf die Welt mit Diabetes Typ 1. Also, oder es entwickelt sich sehr, sehr früh, wo du wirklich sagst, der kann da gar nichts für. Ne, der hat dann einfach nur Pech gehabt durch seine Gene. Aber Gene erhöhen ja nur die Anfälligkeit. Und es kann ja jeder davon betroffen sein, letztendlich. Man muss aber wirklich sagen, ist jetzt schwer, eine wirkliche Prozentzahl zu nennen, aber ich sag mal, 80%, 90%, 95% ist unser Lebensstil. Also, vielleicht hast du ein paar ungünstige Gene, aber ich hatte mal so einen Prof, auch wenn es ein böser Satz war, der hat immer gesagt, Gene laden die Waffe, der Lebensstil drückt den Abzug.
Das wow. Ist ein richtig böser Satz. Trifft auf den Punkt, ne?
Ja, es ist gemein, aber es ist halt leider wirklich so, man muss das mal so festhalten. Du hast immer eine gewisse Disposition bei allen Geschichten. Auch für jegliche Form von Tumorerkrankung, auch bei Diabetes, was Insulinsensitivität angeht. Es gibt immer eine gewisse Ausstattung, mit der du auf die Welt kommst. Aber, und das sieht man auch durch Studien, wenn sich Leute anfangen bei einer Fettleber, auch wenn die genetisch eine schlechte Disposition haben, also eine schlechte Voraussetzung, gesund zu ernähren, sind 80%, 90% davon innerhalb von einem halben Jahr weg. Also, Entschuldigung, da kann ich jetzt leider nicht den Genfaktor irgendwie als Karte rausziehen und mich darauf ausruhen.
Viele, ja, die betroffen sind, die schämen sich auch so ein bisschen dafür. Auch das, ja, kriegt man ja mal so mit. Fettleber wird nämlich ganz oft in Zusammenhang mit mangelnder Disziplin oder sogar auch mit Alkoholmissbrauch in Verbindung gebracht. Dabei spricht man ja in den meisten Fällen von dieser sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber. Das hast du ja eben schon kurz so angerissen. Aber da kommen viele Faktoren zusammen einfach, ne?
Ja, es können natürlich neben dieser klassischen genetischen Voraussetzung mehrere Faktoren mit reinspielen. Aber klingt jetzt auch gemein, die meisten Sachen sind halt selbst gemacht. Natürlich, Gene lassen wir jetzt mal außen vor, ist klar. Du kannst Formen von Begleiterkrankungen haben, wie Diabetes Typ 2, metabolisches Syndrom, also alles, was damit einhergeht. Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, eine Art von Schilddrüsenerkrankung spielt manchmal auch mit rein. Es kann sein, dass du vielleicht auch eine Zeit lang Medikamente nehmen musstest, ne? Also zum Beispiel auch bei Chemotherapien und Ähnlichem gibt es das auch manchmal, wodurch ja auch manchmal eine schnelle Gewichtszunahme kommt oder auch manchmal eine schnelle Gewichtsabnahme, hängt davon ab, ob was man nun gerade genommen hat. Das sind natürlich alles Faktoren, aber die wichtigsten Faktoren, Und das sind halt die, die wir beeinflussen können, sind unser Lebensstil. Das muss man einfach festhalten. Ob es die Übernährung ist, ob es unser Bewegungsmangel ist, ob es der Überschuss ist an Zucker, ob es die verarbeiteten, hochverarbeiteten Lebensmittel sind. Am Ende sagt man ungefähr, dass circa 80-85% selbst erworben sind von jeglicher Form von Fettleber und der Rest leider durch andere Sachen nicht unbedingt ausgelöst wird, aber mit verursacht wird. Und natürlich kannst du ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren haben, aber ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und bin jetzt mal ein bisschen gemein. Wenn du jetzt mal Medikamente außen vor lässt und sonstige Erkrankungen, aufgrund dessen du dich vielleicht über gewisse Medikamente ja was ergänzen musst, muss man keine Fettleber haben. Das ist zu verhindern.
Die spannende Frage ist, finde ich, kann ich denn überhaupt selbst erkennen, ob ich eine Fettleber habe oder muss ich da vielleicht doch zum Hausarzt gehen, über bestimmte Beschwerden klagen und mich da mal so ein bisschen auf links drehen lassen? Also gibt's da so erste Warnzeichen?
Ja, leider nicht wirklich. Ist nämlich relativ schwer natürlich selber zu erkennen. Das heißt, Leberzellen haben ja keine klassischen Schmerzrezeptoren. Also die Leber selbst tut dir jetzt in dem Sinne nicht weh. Bedeutet, du kannst halt so unspezifische Sachen haben wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit, du könntest auch so ein Druckgefühl so im rechten Oberbauch haben, aber das ist halt wirklich erst im sehr fortgeschrittenen Stadium. Da muss man schon fast sagen, okay, gut, das ist jetzt schon die Hardcore-Variante, das sind nicht die ersten Anzeichen. Und natürlich gibt es so ein paar Warnzeichen, die man so im Alltag bei sich selber feststellen kann. Das heißt, Thorsten, du kennst ja diesen klassischen Fettverteilungsmuster, es gibt ja so Apfel und Birne, ne? Also wenn ich sehr viel Fett am Bauch habe und bin so ein Apfeltyp, dann könnte das natürlich schon so ein Indiz sein, wo man sagt, okay, das könnte vielleicht sein, dass da leider relativ viel Fett auch um meine Organe drumherum ist. Dann natürlich jegliche Form von erhöhter Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte, also all diese Formen von Begleiterkrankungen. Mhm. Aber am Ende des Tages braucht man wirklich eine Diagnostik beim Hausarzt. Das heißt, der macht dann meist einen Ultraschall als erste einfachste Methode. Man kann auch ein MRT machen, ist natürlich super aufwendig. Da reicht meistens erstmal ein Ultraschall, um zu gucken. Aber man weiß halt auch durch Studien, dass circa 80% aller Betroffenen nichts von ihrer Fettleber wussten, weil die Erkrankung asymptotisch verlaufen ist. Also haben halt keine Symptome gehabt. Deshalb, wenn der Arzt es vorschlägt, schauen wir mal lieber nach, hat der meistens auch wirklich dementsprechend die Idee dabei, dass er sagt, okay, da ist schon Verdacht da. Aber wenn man natürlich gewisse Anzeichen davon hat, sollte man das ruhig mal checken lassen, um zu wissen, ist das vielleicht ein Einflussfaktor bei mir.
Wenn wir beide fürs Fernsehen gedreht haben, Alex, dann haben wir auch öfter mal auf das sogenannte viszerale Bauchfett geguckt, nämlich genau auf das Fett, das unsere Organe umgibt. Und es war ja immer so ein bisschen ernüchternd auch für mich, weil wir gesagt haben, ist dann manchmal vielleicht doch ein bisschen zu viel oder da kann was weg. Also sowas sollte man dann auch im Blick halten auf jeden Fall, ne? Weil daraus kann man ja dann auch Rückschlüsse auf die Leber unter Umständen ziehen.
Definitiv. Ich sag's dir so, wenn du mal deinen viszeralen Fettanteil misst, ob man das nun macht einfach mit so einem Bauchumfang und man misst dann einfach nur in Zentimetern, dann kann man das so grob mit abschätzen. Da gibt es so verschiedene Messmethoden, dass man sagt, okay, wie ist das Verhältnis von Hüfte zu Taille? Oder man macht so eine Körperanalyse, wie wir es gemacht haben, wo du über Strom das Ganze relativ genau messen kannst. Da kann ich dir sagen, wenn du es schaffst, ich sag mal so einen viszeralen Fettanteil von so 2, 3, 4, 5 Kilo zu haben, dann wirst du niemals unter einer Fettleber leiden. Niemals. Wird das irgendwann zweistellig? 8, 9, 10 Kilo oder mehr viszerales Fett. Ganz ehrlich, kann ich dir ein Abo darauf geben, dass die Wahrscheinlichkeit bei 80-90% liegt, dass auch deine Leber schon unter einer zu hohen Fetteinlagerung leidet. Mhm. Das klingt jetzt ganz pauschal, man kann das aber wirklich so linear so ein bisschen hochrechnen. Also umso höher der viszerale Fettanteil, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Leber auch drunter leidet. Hast du dich super ernährt? Vielleicht weniger. Hast du dich schlecht ernährt? Vielleicht mehr. Und ein bisschen hast du noch Veranlagung mit drin. Aber können wir schon so grob festhalten, umso mehr Bauchfett, umso höher ist es auch.
Grundsätzlich muss man ja sagen, ist die Leber ein faszinierendes Organ, denn die Regenerationsfähigkeit ist enorm im Vergleich zu allen anderen Organen im Körper. Also nahezu einmalig, denn wenn man etwa durch eine Operation ein Stück wegnimmt von der Leber, dann wächst sogar wieder Gewebe nach. Das klingt ja auch danach, dass eine erkrankte Leber oder Fettleber durch eine Umstellung des Ernährungs- oder Lebensstils wieder gesund werden kann, oder nicht?
Ja, also der liebe Gott war echt nett zu uns, dass er uns die geschenkt hat, muss man mal wirklich festhalten und dass der Alkohol auch da durchläuft, weil kein anderes Organ würde sowas aushalten, muss man echt mal festhalten, es ist unglaublich, weil man hat nämlich schon so ganz viele, auch es gibt ja auch ganz viele OP-Varianten, die man schon machen musste, wo dann was von der Leber weggenommen wurde. Man weiß, dass wenn du bis zu 70% der Leber entfernen musst, kann das Organ innerhalb von Wochen wieder auf Normalgröße nachwachsen. Also das ist unglaublich, weil unsere Leberzellen haben eine Teilungsrate. Also das ist der Ferrari unserer Organe, das muss man echt mal festhalten. Und so eine einfache Fettleber, also einfacher heißt, wo noch keine Leberzirrhose oder ähnliches entstanden ist, ist komplett reversibel innerhalb von einem halben Jahr. Das ist unglaublich. Also wenn man sich wirklich dahinsetzt und sich mit seiner Ernährung auseinandersetzt, mit seiner Bewegung, auch generell mit einer gesunden Lebensführung, kann man es schaffen, innerhalb von einem halben Jahr seine Leber wieder so hinzukriegen, dass jeder Arzt sagen würde, sie scheinen nie ein Problem mit der Leber gehabt zu haben. Es ist erst dann schwierig, wenn ich eine Leberzirrhose, Fibrose, wenn das erstmal entstanden ist, dann ist das leider irreversibel. Und dann geht es wirklich nur noch um Schadensbegrenzung. Das muss man mal so böse sagen. Ich will jetzt hier keinem Angst machen, aber es gibt halt irgendwann so ein Stadium, das klingt immer ein bisschen gemein, sage ich meinen Klienten aber auch im Coaching, irgendwann ist es zu spät. Das heißt, dann hört mein Job leider auf und dann wird es halt schwer. Und man hat das schon gesehen, auch durch super spannende Studien, wenn Leute es geschafft haben, so 7-10% von ihrem Körpergewicht zu verlieren, hatten 60-80% ungefähr keine Fettleber mehr. Mhm. Also unglaublich. Ging unglaublich schnell. Mhm.
Ich musste ein wenig schmunzeln, Alex, als ich so gelesen habe, was man unserer Leber so Gutes tun kann. Da kam nämlich wieder die berühmte mediterrane Ernährungsweise zur Sprache, beziehungsweise auf den Teller. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Du bist ein Riesenfan dieser sogenannten Mittelmeerdiät. Das heißt Olivenöl, Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Fisch, Meeresfrüchte. Also all das, was wirklich extremst gesund ist und was ja gerade auch die Menschen im Mittelmeerraum oder diesen sogenannten Blue Zones auf der Erde extrem alt werden und gesund bleiben lässt, auch im Alter. Warum wirkt sich genau das so extrem gut auf unsere Leber aus?
Ja, viele würden jetzt vielleicht denken bei der mediterranen Diät, ja, die essen ja alle Pasta und Pizza und denken immer nur an Italien gefühlt beim Mediterran. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut und genauso wie du es ja gerade eben schon eingangs erwähnt hast, du hast generell ja erstmal sehr gesunde Fette. Olivenöl, Nüsse, Fische. Egal was, liefert ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist ja sehr gut, weil das wird weniger stark in der Leber eingelagert und verbessert diese Insulinsensitivität, was ganz entscheidend ist für die Leber. Dann hast du sehr viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe durch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, stabilisieren den Blutzuckerspiegel, ist halt extrem gut und haben auch ganz viele von diesen Polyphenolen, also bei Beeren, bei Oliven, die antioxidativ wirken, das ist halt sehr, sehr gut. Dann gibt es eigentlich auch kaum Zucker, das muss man auch mal sagen. In der klassischen mediterranen Diät gibt es ja keinen wirklichen, ja, die denken auch nicht an Softdrinks, die denken nicht großartig an Süßigkeiten, sondern die mediterrane Küche setzt eigentlich keinen Zucker großartig zu, sondern arbeiten eigentlich nur mit der natürlichen Süße. Und das schützt halt die Leber einfach auch vor einer Überlastung mit dieser ganzen, ja, zugesetzten Süße. Weil ich will jetzt hier keinem Angst machen wegen Fructose, ne? Das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Wenn einer viel Obst isst, damit schaffst du keine Fettleber, ne? Das ist eher durch den zugesetzten Fructose-Sirup und ähnliches. Und natürlich als letztes Eiweiß, 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 ne? Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich da sehr gesundes Eiweiß meinem Körper zuführe und weniger von diesen stark verarbeiteten Fleischprodukten, sowas, was wir oft haben, so diese Wurst und ähnliche Geschichten, ist der Körper damit wesentlich weniger belastet, weil diese gesättigten Fette für den Körper viel, viel schlimmer sind als Fette aus einem sehr gesunden Fleisch.
Und noch etwas gilt zu beachten, nämlich eine gute Schlafroutine und regelmäßige Entspannung. Das hätte ich jetzt gar nicht so unmittelbar mit der Leber in Verbindung gebracht, aber auch das scheint immer wichtiger zu sein. Also gerade gibt es einen aktuellen Artikel in so einer Apothekenzeitschrift, wo es auch um diese Thematik geht. Und da ist das auch nochmal wirklich sehr deutlich hervorgehoben worden, dass wir damit extrem viel Gutes für die Lebergesundheit tun können.
Ja, gibt es mehrere Aspekte. Um die wichtigsten mal rauszugreifen, erstmal was ganz entscheidend ist, wenn du regelmäßig einen guten Schlaf hast, weiß man, kommt es zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Insulinresistenz. Das heißt, dass die Leber dann anfängt, vermehrt Fett zu speichern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, umso entspannter du bist, umso weniger Stress du hast, umso weniger schüttest du Cortisol aus, unser Dauerstresshormon. Denn das steigert den Blutzuckerspiegel und die Fettablagerung in der Leber. Kannst du das verhindern? Sehr gut. Und umso besser dein Schlaf ist, umso mehr sorgst du dafür, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Gerade diese chronischen, diese Silent Inflammation, diese kleinen, stillen Entzündungen. Und wenn ich das alles schaffe, also weniger Entzündungen, weniger Insulinresistenz, weniger Ausschüttung von Stresshormonen oder, wenn sie ausgeschüttet wurden, besseren Abbau davon, umso besser ist es. Und deshalb ist Schlaf wirklich ein ganz entscheidender Faktor für eine gute Lebergesundheit, auch wenn man da, wie du es gerade meintest, schon meistens kaum dran denkt.
Also unfassbar spannende Aspekte. Und ich glaube, wir haben in den letzten Minuten eine Menge gelernt über unsere Leber und wie wir ja was Gutes für sie tun können im Alltag. Denn, und das fand ich eben auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da erklärt hast, die Leber leidet still. Ne? Also man merkt nicht direkt, wenn es der Leber nicht gut geht. Also umso achtsamer sollte man sein. Und damit euch das so im ganz normalen Alltag gelingt, hat Alex jetzt für euch die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 und deshalb auch gleich der wichtige, eure Ernährung. Setzt auf die mediterrane Ernährung. Das heißt, alles, was aus diesem Bereich kommt, das gesunde Olivenöl, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Fische, Nüsse, egal was. Man weiß durch Studien mittlerweile, dass diese Ernährung extrem Leberfett senken kann, Blutzuckerwerte verbessert, deshalb unbedingt dafür etwas tun. Tipp Nummer 2. Hey, wofür gebe ich denn mein Personal Training? Also Bewegung einbauen. Es gibt nämlich super interessante Studien. 150 Minuten Ausdauer pro Woche. Das muss jetzt nicht Rennen sein. Da reicht auch Radfahren, Schwimmen, zügiges Gehen. Plus ein, zwei Mal die Woche Krafttraining sorgt dafür, Leberverfettung um 40-50% zu reduzieren, ohne die Ernährung geändert zu haben. Also die Bewegung hat einen riesen Einfluss. Tipp Nummer 3. Softdrinks. Bitte vermeidet Softdrinks. Dazu gehört aber bei mir auch zum Beispiel dieser abgepackte Multivitaminsaft und ähnliches. Das ist für mich fast dasselbe, muss man mal wirklich sagen. Ich hasse Fruchtsäfte. Das heißt, diese Süßigkeiten, diese Form von einfacher Fructose aus Softdrinks, die bitte möglichst vermeiden. Da ist eurem Körper extrem viel mitgeholfen. Punkt Nummer 4. Gute Schlafroutine. Probiert wirklich auf 7 Stunden Schlaf oder mehr zu kommen, je nachdem wie viel euer Körper benötigt, denn das ist ein ganz entscheidender Aspekt für eine gute Lebergesundheit, auch wenn man es auf den ersten Moment nicht denkt, ist es faszinierend, was der Körper im Schlaf für Reparaturprozesse anschubsen kann. Und als letzter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, weil der ist ganz entscheidend für diesen Fettabbau im zentralen Bereich, also in diesem viszeralen Bereich. Umso mehr Stress ihr reduziert, ob es Atemübungen sind, ob es Meditation ist, Yoga, regelmäßige Pausen, egal was. 10, 15 Minuten am Tag, Zeit für sich, um runterzukommen, sorgt dafür, den Cortisolspiegel, also den Stresshormonspiegel zu senken. Und es wird ganz viel dafür sorgen, dass der Körper weniger Stress hat und deshalb weniger Stressfett am Bauch anlagert.
Mehr Tipps für deine Gesundheit gibt es natürlich auch bei Instagram. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Und Alex und ich, wir haben aktuell eine Aktion. Das ist der sogenannte Faktencheck. Den gibt es zweimal pro Woche. Ein kurzes Video, in dem ich natürlich eine Frage stelle und der liebe Alex eine kluge Antwort gibt. Und das wirklich knack und back in 30-40 Sekunden. Aktuell geht es, glaube ich, darum, Alex, dass man auch ohne Cardio abnehmen kann, richtig?
Genau, das ist gerade der aktuelle Tipp. Aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Also wer Lust hat, gerne auf Instagram gehen, uns einfach mal folgen. Wir kriegen dazu auch super viel Feedback. Die Dinger kommen echt gut an, diese kleinen kurzen Wissenshappen, nennen wir sie mal so. Deshalb freuen wir uns so, dass die bei euch so gut Anklang finden.
Wenn das jetzt kein Spoiler war, besser als Netflix. Ich bin sehr gespannt. Also klickt rein, folgt uns auch sehr gerne, denn der Vorteil eines Followers ist einfach, Nachrichten oder persönliche Nachrichten landen auch direkt bei uns im Hauptpostfach und wir können umso schneller antworten. In diesem Sinne, passt auf eure Leber auf, bleibt schön gesund, bis zur nächsten Folge.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.